Wenn ihr das aufnehmt, versteht, bejaht und mitgehen wollt mit dem, was heute Abend kommt, werden sich ganz wesentliche Dinge sehr, sehr verändern. Und große Freude wird in das Herz von unserem Bruder kommen, weil ihr anfangen werdet zu verstehen, was er eigentlich will. Ihr versteht nicht, was er will. Ihr fließt mit ihm nicht mit. Ihr habt keine Ahnung, was er eigentlich will. Aber hört zu heute Abend und ihr werdet verstehen. Und dann noch einen kleinen Schritt und Menschenfurcht und Beklemmung und dieses ganze Zeug ans Kreuz schmeißen und dann rein und fließen mit dem Heiligen Geist, der die Gegenwart Gottes bringen will zu eurem Nutzen und zum Nutzen für die Stadt. Ihr singt Lieder, bitte nehmt mir das nicht übel, ich habe euch sehr, sehr lieb und fühle mich hier sehr wohl und ich bin überhaupt nicht irgendwie böse oder was, aber ihr singt Lieder, aber ihr wisst nicht, was ihr tut. Ihr wisst wirklich nicht, was ihr tut. Einige wenige, aber im Großen und Ganzen, ihr wisst nicht, was ihr tut. Und Gott gebe Gnade, dass wir zuhören und dass wir verstehen und dass wir sehen, was der Plan Gottes ist. Und dann werden wir die Dinge mit Glauben tun. Nur sie zu tun, weil man sie halt so tut, bewirkt überhaupt nichts. Aber wenn wir wissen, das ist der Plan Gottes, so hat Gott verordnet, dass die Gemeinde funktionieren soll und dass die Gemeinde ihm Bahn machen soll, dann wird Gewaltiges passieren. Gott wird euch richtig entkorken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Einige von euch sehen noch nicht mal die Notwendigkeit dafür, entkorkt zu werden. Aber es kommt. Es wird kommen. Halleluja. Wir haben gesprochen über den Schutz, den wir haben in Gott, über die persönliche Freiheit und die Autorität, dem Feind in unserem persönlichen Leben zu widerstehen. Und ich habe zum Schluss auch sehr stark betont, dieses Prinzip, obwohl ich es gar nicht genannt habe, die Schriftstelle ist: Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und so flieht er von euch. Erst kommt die Unterwerfung, erst kommt die Demütigung, erst sagen wir, du bist Gott und was du für unrein und was du für böse und was du für nicht passend hältst für mein Leben, das bejahe ich und ich sage ja zu deinen Ordnungen, ich unterordne mich dir. Und aus dieser Unterordnung, dieser Hingabe, dieser Unterwerfung an Gott kommt die Autorität, Herrschaft auszuüben über den Feind. Es gibt keine Autorität über den Feind, ohne unter der Ordnung und der Herrschaft Gottes zu sein. Da wäre manches zu sagen noch und auch zu der ganzen Art und Weise, wie wir kämpfen mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Aber wir haben nur wenige Sessions und ich muss Schwerpunkte setzen und studiert das selber weiter. Und der Herr wird das noch präzisieren und vertiefen. Aber ich spüre, ich muss einfach weitergehen. Wir haben nur noch heute und morgen Vormittag. Nehmt ihr mir das übel, dass ich mal so persönliche Kommentare so reinstreue, so wie eben so? Und könnt ihr das noch abnehmen und glauben, dass ich für euch bin? Ja? Gut, das. Danke. So, heute Abend wollen wir uns damit beschäftigen, wie die Gemeinde als Gemeinschaft, als Versammlung, als Körperschaft vor Gott tritt und Bahn macht für Gott zu kommen zu unserem Nutzen, aber auch zum Nutzen eben der anderen. Darum war dieses Lied eben so passend, weil genau das muss die Gemeinde tun. Die Gemeinde hat einen zweifachen Ruf und wenn du das siehst in Offenbarung, wenn die Braut wiederhergestellt ist, die Braut hat einen zweifachen Ruf. Sie ruft in die Welt hinein, wen da dürstet, der soll kommen. Und das heißt, sie hat natürlich selber die Quelle der Sättigung und der Befriedigung und der Identität und der Ruhe gefunden. Sie kann nicht zu etwas rufen, was sie gar nicht selber hat. Das macht sie nicht glaubwürdig. So, die Gemeinde lebt an der Quelle und sie ruft zu der Welt und sagt, komm. Und gleichzeitig die Gemeinde in völliger Harmonie mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Ziel und das wird am Ende erreicht werden. Die Gemeinde wird in völliger Harmonie sein mit dem Heiligen Geist. Und der Geist und die Braut zusammen haben einen Schrei, komm, Herr Jesus. Die Aufgabe der Gemeinde ist, das Kommen des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen. Das ist die Hauptaufgabe der Gemeinde. Ich kenne ganz wenige Gemeinden im Land, die überhaupt das glauben, geschweige denn sich danach ausstrecken, so zu leben. Aber das wird sich ändern. Das wird sich ändern. weil das Ende ist nah. Und am Ende werden wir die wiederhergestellte Gemeinde sehen. Und der Heilige Geist drängt und ruft in diese Richtung. So, diese Gemeinde kommt in die völlige Harmonie mit dem Heiligen Geist. Das, was er will, will sie. Und in der Intensität, wie er es will, will sie es auch. Der Eifer, den der Vater hat, dem Sohn eine Braut zu geben, wird in uns leben. Und diesem Eifer werden wir kämpfen. Weißt du, dass der Vater einen gewaltigen Eifer hat, dass sein Sohn eine ordentliche Braut bekommt? Ja, und jeder irdische Vater hat dieses Verlangen, dass sein Kind einen ordentlichen Ehepartner bekommt. Wie viel mehr der Vater im Himmel. Und als Lohn für seinen Gehorsam, als Lohn für seine Leiden, er wird eine herrliche Braut bekommen. Er wird das bekommen. Ich habe das Buch bis zu Ende gelesen, da steht am Schluss, die Braut hat sich bereitet. Halleluja. Und alles, was stört, alles, was Gott verunehrt, alles kommt aus der Gemeinde heraus. Die Gemeinde wird herrlich sein. Und sie wird einen herrlichen Gott, einer verrückten und sich selbst zerstörenden Welt präsentieren. Und sie wird in Scharen Menschen einsammeln für den König. Die Ernte wird kommen. Aber erst muss die Braut bereitet werden. Und lass uns einmal zur Apostelgeschichte 15 gehen. Und hier sehen wir das Selbstverständnis der ersten Gemeinde. Und ich sagte schon, dass es augenöffnet ist, einmal zu schauen, was sie hatten, und was wir nicht haben, und was wir haben und was sie nicht hatten. Wenn wir so in die Apostelgeschichte und die Briefe sehen, dann entdecken wir einen riesen Unterschied zwischen was wir jetzt haben und was der Wille Gottes ist. Und das verdammt uns nicht, sondern das motiviert uns und das bringt uns ins Gebet und das macht uns zu Kämpfern. Und die Vision Gottes brennt sich in unser Herz hinein und wir werden getrieben von dem, was Gottes Geist bewegt. In Apostelgeschichte 15 haben wir eine bemerkenswerte Passage und hier lernen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir lernen etwas über die Identität der Gemeinde, über ihr Verständnis. Jede Gemeinde hat so ihr Verständnis, wie sie so geschaffen ist und was sie so tun soll, und die erste Gemeinde hier hatte das auch. Ich beginne mal in Vers 14, Apostelgeschichte 15, Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, achte mal drauf, zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Ein Volk für seinen Namen. Nicht ein Volk für die Baptisten, für die Lutheraner, für die Pfingstler, für die Charismatiker oder für die oder für die oder die, ein Volk für seinen Namen. Es gab keinen anderen Namen, es gab nur einen Namen. Und für diesen Namen waren sie ausgesondert von allen anderen. Und für diesen Namen lebten sie. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt kommt das Zitat aus Amos 9. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Die erste Gemeinde bezog ihre Identität aus dem Wort Gottes. Sie hat gefunden den Plan Gottes im Wort und hat daraus ihre ganze Identität bezogen. Und wenn wir eine Identität haben, aus der Identität kommt das Handeln. Unser Handeln ist deswegen oft nicht so koordiniert, weil wir keine klare Identität haben. Wenn die Identität klar wird, wird das Handeln klar. Kommen Prioritäten und wir verstehen, in welche Richtung wir uns zu bewegen haben. Und sie haben sich verstanden, damals als erste Gemeinde, als die Erfüllung, oder sagen wir es genauer, als eine Erfüllung. Denn diese Verheißung in Amos hat viele Erfüllungen gehabt. Und wird auch am Ende der Zeit noch eine gewaltige Erfüllung haben. Das ist eine Prophetie mit mehreren Erfüllungsebenen. Es gab die Hütte Davids und die zerfiel. Und es gab mehrere Episoden zur Zeit des Alten Bundes, wo die Hütte Davids wieder aufgerichtet wurde. Und dann ist sie wieder zerfallen. Und hier sehen sie sich selber als eine neue Phase der Wiederherstellung der Hütte Davids. Und das Thema ist nicht da beendet in Apostelgeschichte 15, sondern es ist heute noch aktuell und die Gemeinde hat den Auftrag, diese Prophetie zu erfüllen, die Wiederherstellung der Hütte Davids zu sein und zu leben und darin einfach sich zu bewegen. Und was ich heute Abend hier tun möchte, in diesen anderthalb Stunden oder wie auch immer. Wir können ja alle mal die Armbanduhr abmachen und in die Tasche stecken. Das entspannt uns vielleicht. Wem das hilft. Morgen ist Gottesdienst um 11 und von daher haben wir eigentlich eine Stunde mehr als gestern. Weil heute fingen wir ja um 10 an. Macht das Sinn, ja? Ist das so? Frühstück, ja. Frühstück ist ja keine Arbeit. So, wir wollen aus dem Wort Gottes lernen, was ist das Konzept der Hütte Davids? Was bedeutet das? Wie funktioniert die Hütte Davids? Zu welchem Zweck ist sie da? Nun, der Zweck ist hier schon beschrieben. Was immer die Hütte Davids ist, es hat eine Wirkung, es hat eine Frucht. Und was ist die Frucht? Die Frucht bezieht sich oder die Frucht zeigt sich in Menschen, die ferne waren von Gott, sogar Nationen, die weg waren von Gott und die zu Gott zurückkommen. Durch den Dienst der Gemeinde werden Menschen, die weg sind von Gott und sogar Nationen, die überhaupt nichts von Gott wissen, berührt und kommen hinein in ihre Bestimmung und in den Plan Gottes. Das ist die Hütte Davids. Das ist ein ganz powervolles Konzept. Und weil es von Gott ist und es ist typisch Gott ist, es fing absolut klein und bescheiden und winzig an und endet mit einer Weltvision. So ist Gott. Menschen fangen ganz groß an und enden ganz kläglich. Und Gott fängt ganz klein an und am Schluss ist es eine Riesengeschichte. Und alles fing damit an, dass ein kleiner, unbekannter Hirtenjunge aus einer ganz unbekannten Familie gesalbt wurde vom Heiligen Geist und berufen wurde, einmal König von Israel zu sein. Und seit dem Tage, wo er gesalbt wurde durch den Propheten Samuel, kam der Geist Gottes immer wieder auf ihn. Und dann machte er, wenn er seine Zeit hatte dort, seine Lieder zu spielen für Gott und Gott zu suchen und Gott anzubeten, dann macht er eine interessante Entdeckung. Wenn er beginnt, sein Herz auszurichten zu Gott, wenn er beginnt, für Gott zu spielen und zu Gott zu singen, nicht nur über ihn zu singen, sondern zu ihm zu singen und dabei sein Herz ihm entgegenzustrecken, dann fing etwas an, sich zu manifestieren. Dann fing etwas an, zu kommen, was vorher nicht da war. Und das war friedevoll und es war stark, es war sanft und mächtig zugleich. Und es gab ihm solchen Schutz und solche Zuversicht. Und er wurde immer wieder eingehüllt in diese Wolke der Gegenwart Gottes. Und er lernte dieses Geheimnis, was er Jahre später, nachdem er durch viele Tests gegangen war und geprüft wurde und für echt erfunden wurde, viele Jahre später dann anfing, Menschen weiterzugeben. Aber erst über Jahre hatte nur er dieses Geheimnis. Wenn man zu Gott singt und es ehrlich meint und nicht ein Ritual abzieht, sondern wirklich Gebete singt zu Gott, dann beginnt seine Gegenwart sich zu manifestieren. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Psalm 22, er wohnt dort, er richtet seinen Thron auf. Das heißt, da ist auf einmal ein Fleck, ein Ort, wo die Gegenwart Gottes sich manifestiert. Und viele haben das noch nicht verstanden, dass die Bibel davon redet, dass es die Allgegenwart Gottes gibt. Gott ist überall gegenwärtig. Und dann gibt es aber die spezielle Manifestation der Gegenwart Gottes, wo man Gott fühlen kann, wo man in Berührung kommt mit ihm, wo man von ihm berührt wird und wo man in eine andere Sphäre versetzt wird und wo auf einmal alles ganz real wird und wo wir uns nicht mehr Gedanken über ihn machen, sondern er ist auf einmal da und wir werden erfasst und erfüllt und da kommt Sehnsucht, Hingabe, Dankbarkeit, Hunger, Staunen, Bewunderung, eben all das, was echte Anbetung ausmacht. Die Bibel redet davon, dass es Zeiten und Orte gibt, wo Gott sich in spezieller Weise manifestiert. Und an anderen Orten tut er das nicht, obwohl er allgegenwärtig ist. Und das ist, was David entdeckt hat. In diesen Zeiten, wo er gesungen hat, wo er sich ihm zugewandt hat. Und über lange Zeit hat er alleine in diesem Geheimnis gelebt und hat es genossen. Und er hat herausgefunden, in diesem Etwas, in diesem so schwer zu beschreibenden, findet sein Herz alles, was es braucht. Jede Ermutigung, jeden Trost, jede Geborgenheit, jeden Schutz, jede Hilfe, jede Kraft, jede Hoffnung, Sicherheit, Identität, Angstfreiheit, alles, was er braucht, findet er in dieser Gegenwart. Und darum singt er davon. Alle meine Quellen sind in dir. Und da ist der Strom der Wonnen, der fließt und der das Volk Gottes tränken kann. Himmlische Süßigkeiten. Und er sagt, ich liebe den Ort, wo deine Gegenwart wohnt. Warum? Weil er das aus Erfahrung kannte. Das war nicht eine Idee, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Er war an diesem Ort viele Male. Und er hat dort Erfahrungen gemacht, die er nirgendwo sonst gemacht hat. Und sagt, das ist das Höchste und Schönste und Erfüllendste und Glücklichmachendste, was es in diesem Leben überhaupt gibt. Es ist mit nichts zu vergleichen. Und jede Offenbarung, die uns zuteil wird und in der wir leben und die wir ausleben, nimmt zu an Kraft und an Dynamik. Und irgendwann kommt der Punkt der Multiplikation. Und so war es auch bei David. Als er die Tests bestanden hat und auf Ablehnung und Verworfensein richtig reagiert hat, fing Gott an, ihn groß zu machen. Das ist dieselbe Geschichte, die Josef durchmachen musste, dieselbe David und dieselbe, die du und ich durchmachen müssen. Wenn wir gesagt haben, Gott, gebrauche mein Leben. Ich will mein Leben nicht einfach verschwenden und irgendwie in der Masse untergehen, sondern ich will ein bedeutungsvolles Leben für dich führen. Und das ist ein gutes Gebet. Das ist kein Gebet von Stolz, das wäre ein gutes Gebet. Weil wir wollen nicht die Ehre und den Applaus von Menschen, aber wir wollen Gott gefallen und wir wollen ihn nicht begrenzen und ihn nicht behindern. Und David ging durch alle diese Tests durch. Und dann kam die Zeit der Erhöhung. Wir erniedrigen uns und Gott erhöht uns. Das ist das Prinzip. Und wie erniedrigen wir uns? Indem wir durch Zeiten der Ablehnung, des Verworfenseins mit Vergebung, ohne Groll und Rache durchgehen. So erniedrigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes. Und wenn wir das tun und unsere Rechte vergessen und nicht pochen darauf, aber mir steht das zu und so muss das sein, sondern wir demütigen uns und sagen, Gott, ich bin in deiner Hand. Und alle Dinge, die in meinem Leben geschehen, müssen mir zum Besten dienen, weil ich dich liebe, weil ich von dir abhängig bin, weil ich in deiner Hand bin. Sieh dich niemals in der Hand von Menschen. Du bist nicht in der Hand von Menschen. Sieh dich niemals in der Hand von Menschen. Jesus hat gesagt, niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Du bist in der Hand Gottes. Sieh dich in der Hand Gottes. Und egal was passiert und egal wie viele Umstände und Schwierigkeiten und Herausforderungen und Möglichkeiten da sind, du bist in der Hand Gottes. Und wenn die Zeit gekommen ist, Gott wird dich erhöhen zu seiner Zeit. Und die Träume, die er in dich hineingelegt hat, wie du Frucht bringen kannst und wie du ein Segen sein kannst für andere, werden sich erfüllen. Es wird dauern. Und wir lernen vor allen Dingen zu sterben, unserer eigenen Ungeduld unseren eigenen Ambitionen, unseren vermischten Motiven. Wir lernen, all dem abzusterben. Aber der Tag kommt, wo Gott anfängt, uns zu erheben und wo er unseren Radius erweitert und wo er erlaubt, das, was wir gelernt haben, in das Leben von anderen hineinzugießen. Und so war es bei David. In der Wüste, in die er gerannt war, um sein Leben zu retten, scharten auf einmal Leute sich um ihn. Outlaws, Gestrandete, Gescheiterte, verkrachte Existenzen, Leute mit bitterem Herzen, in Schulden, in Not. Das waren seine ersten Anhänger. Das klingt ganz wie Gemeinde, nicht wahr? Und das Wunder ist, das, was in ihm war und aus ihm floss, war stärker als das, was von den Leuten zu ihm kam. Und er prägte sie. Und aus diesen Versagern und diesen Schwächlingen und diesen Leuten, die keine Hoffnung und keine Zukunft mehr hatten, aus diesen Leuten wurden Helden. Viele von ihnen sogar mit Namen. Die waren so heldenhaft, dass der Autor des Buches gesagt hat, der Name muss ins Buch. Und so sind die Helden Davids beschrieben mit Namen. Und ihre Heldentaten werden beschrieben. Er hat aus Versagern, aus Schwächlingen, hat er Männer gemacht, die ihr Leben für Gott gegeben haben und die Gewaltiges getan haben. Und die Pioniere waren für ein völlig neues Reich, für einen völlig neuen Abschnitt. Und wir sind heute in dieser Zwischenphase. Und manche sind in der Höhle Adullams. Aber sie werden dort vorbereitet von Gott. Und der Tag wird kommen, wenn die herrliche Gemeinde gebaut wird und eine neue Ära anbricht, dass diese Menschen aus dem Trainingslager, aus dem Wüstencamp herauskommen und sie werden Pioniere sein von etwas ganz Neuem. Und so war es bei David. Gott hatte uralte Verheißungen für sein Volk. Du wirst herrschen, über alle deine Feinde ringsumher und es wird Wohlergehen sein und Segen sein in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das hat Gott schon ganz am Anfang verheißen. Und es brauchte Jahrhunderte und es brauchte David, bis diese Verheißungen sich zum ersten Mal erfüllt haben. Wo Gott gesagt hat, alle Nationen werden sehen, dass der Name des Herrn über dir genannt ist. Und als das Königtum Davids in voller Blüte war und dann weitergeführt und ausgestaltet wurde dann durch seinen Sohn Salomo, dann war es soweit. Der Name des Herrn ging um den Planeten und der Ruhm Gottes erschallte und Menschen kamen und wollten sehen und die Königin von Saba kam. Und als sie all das gesehen hat, sie sagt, man hat mir nur die Hälfte erzählt. Das ist ja alles noch viel gewaltiger, noch großartiger, noch schöner, noch gesegneter, noch friedevoller, noch üppiger und saftiger und herrlicher und angenehmer, als mir das überhaupt erzählt wurde. Das ist das Schönste und Herrlichste, was ich jemals gesehen habe. Und das ist ein prophetisches Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde wird so werden wie das Königtum Davids. Und die Gemeinde geht jetzt durch diese Zeit der Wüste. Aber sie wird herrlich werden. Und David hatte diese Männer. Und das, was in ihm war, diese Gnade, diese lebensumgestaltende Macht, floss aus ihm heraus. Einer gegen Hunderte, aber der eine siegte. Und der eine prägte Hunderte. Nicht Hunderte zogen ihn runter, sondern das, was in ihm war, war stärker als das, was in den anderen war. An Not, an Verzweiflung, an Enttäuschung, an Bitterkeit, an Anklage und all diese Dinge. Die Gnade Gottes, die Menschen verwandelt, floss aus ihm heraus, weil sie in ihm wohnte und weil sie ihn verwandelt hatte. Und jetzt floss sie aus ihm und verwandelte diese Menschen. Und er führte sie in diese Dinge hinein. Ich mache einen Sprung, aber der Tag war gekommen, wo David König wurde über ganz Israel. Und diese Getreuen, diese ehemaligen Versager, die waren die Ersten, die gesehen haben, die Hand Gottes ist auf ihm. Und dann war er König und das allererste, was er tat, und das hat Bedeutung, das allererste, was er tat, er holte die Bundeslade wieder zurück. Das war das Erste, was er tat. Die Bundeslade, ihr seid vertraut damit, das war dieses Möbelstück, was das Zentrum ihres Glaubens war. Das war der Ort, wo die Gegenwart Gottes sich manifestierte, der heiligste Ort. Und sie war versteckt in dieser Anlage dort, im Tabernakel von Mose, damals in dem Ort Silo. Und dort hat man Gott angebetet und Gott gedient auf die alte Art, wie das geboten wurde unter Mose mit Opfer und all diesen Dingen dort. Und es war ein ehrfurchtsgebietendes Ding, weil niemand durfte in dieses innerste Zelt hinein und die Bundeslade sehen, außer der Hohepriester, einmal im Jahr. Aber dann ist Israel abtrünnig geworden, die Bundeslade wurde ihnen weggenommen von den Philistern. Und über lange Zeit, während der Regentschaft von Saul, hat man all die Feste gefeiert, hat man all die Rituale gemacht und hinter dem Vorhang war gar nichts. Und das Erstaunliche ist, dass niemand gefragt hat, warum machen wir das eigentlich? Dahinter ist ja gar nichts. Sie gingen einfach durch die Riten. Und die Gegenwart Gottes war gar nicht da. Und für Saul war das kein Problem. Für Menschen nach der Sauls-Religion ist es kein Problem, Gemeinde zu haben und Gott ist gar nicht da. Kein Problem. Aber wenn Menschen kommen mit dem Herzen von David, sagen, wo ist Gott? Wie können wir hier weitermachen, wenn er diese herrliche, erfrischende, belebende, ermutigende, sättigende Gegenwart, wenn die nicht da ist, für was sollen wir das tun? Es geht doch um ihn. Wir machen das doch alles für ihn. Wir müssen ihn sehen. Wir müssen ihn sehen. Und David sagt, zu der Zeit Sauls haben wir die Bundeslade nicht gesucht, aber jetzt bin ich König und das Erste, was wir tun, wir holen die Bundeslade. Und die Philister hatten sie inzwischen schon wieder abgegeben, weil sie merkwürdige Erfahrungen mit der Bundeslade gemacht haben. Und sie haben verstanden, dass es Orte gibt, wo Gott sich manifestiert. Und wenn Gott sich manifestiert, dann ist da seine Herrschaft. Und wenn seine Herrschaft da ist, dann muss alles sich beugen. Sie hatten ihren Gott und dann haben sie halt das Symbol des Gottes Israels erobert, haben gedacht, jetzt haben wir beide Götter, jetzt sind wir doppelt so stark. Aber denkst du, die stellten die Bundeslade in den Tempel von ihrem Gott und was passierte am nächsten Morgen? Die Statue von Dagon lag flach auf dem Boden. Das war eine prophetische Handlung. Hier wurde deutlich, wenn Gott im Haus ist, muss alles sich beugen, alles liegt auf dem Angesicht. Aber sie haben die Botschaft noch nicht richtig verstanden, haben gedacht, naja, wer weiß, vielleicht ein Wind hat unseren Gott umgehauen, kann ja sein. Haben ihn wieder aufgestellt und am nächsten Morgen lag er wieder auf dem Boden und war in Scherben gehauen. Unreparierbar. Und da haben sie gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Das wird uns unheimlich. Der bringt uns alles durcheinander und dann wollten sie das loswerden und haben ihn dann wieder abgeschoben. Und David hatte diesen Wunsch nach der Gegenwart Gottes. Aber er musste etwas lernen. Es reicht nicht aus, einen Wunsch zu haben nach der Gegenwart Gottes. Gott muss auch gesucht werden. Gott muss wieder zurückgebracht werden auf die einzige Art und Weise, wie es sich geziemt. Was tat David? Er versuchte, die Bundeslade zurückzubringen, so wie die Philister sie losgeschickt haben. Auf einem Viehwagen. Haben sie die Lade draufgetan. Und was für die Philister okay war, hat bei David nicht funktioniert. Weil er es hätte besser wissen müssen. Aber er versuchte mit den Methoden der Welt die Gegenwart Gottes zurückzubringen. Und hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich kenne Gemeinden, die frivol und leichtfertig, ohne das Wort zu studieren, sich geöffnet haben. Oh, wir wollen den Heiligen Geist, komm Heiliger Geist. Und er kam. Aber es passierten Dinge, die haben sie nicht geplant. Und sie haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Und heute geht es mit diesen Gemeinden schlimmer als vorher. Schlimmer als vorher, wo sie die Gegenwart Gottes noch nicht so in dieser Intensität gehabt haben. Dieser Ochsenkarren, der kam über eine Unebenheit und drohte zu kippen und die Bundeslade war dabei herunterzurutschen. Und der Mann, der da mitging, wollte etwas Gutes tun. Und er stützte die Bundeslade, damit sie nicht in den Dreck fällt. Das war doch ehrenwert. Aber verboten. Er rührte sie an mit seiner Hand. Und das war gegen die Ordnung Gottes. Gott hat klare Anweisungen gegeben, wie man mit der Bundeslade umgeht. Wie man sie transportiert, wie man sie anfasst. Und Usa streckt die Hand aus, will einen Schaden verhindern. Und wird gerichtet von Gott. Da ist die Lektion, Gott ist ein heiliger Gott und man begebt sich in die Gegenwart Gottes auf eine Art und Weise, auf die, die Gott geboten hat. Alles andere wird nicht funktionieren. Und David war so geschockt, er wurde heiß vor Schreck und ließ alles dort und hat die irgendwie an die Seite geschafft und erstmal weg und war völlig durcheinander. Aber dann hat er das Richtige getan. Er hat studiert, wo war der Fehler, was war passiert, warum ist das Ding schiefgegangen, warum hat diese Heimholungsaktion nicht funktioniert. Und dann kam er heraus und hat die Antwort gehabt und sagte, wir haben Gott nicht nach der Vorschrift gesucht. Die Vorschrift lautete nämlich, die Bundeslade muss getragen werden auf Stangen. Da waren an dem Kasten an der Seite Ösen und durch diese Ösen mussten Stangen gezogen werden und die Stangen mussten getragen werden oder liegen auf den Schultern von heiligen Männern. Da ist die Lektion, die Gegenwart Gottes kommt auf eine Art in die Gemeinde, auf den Schultern von heiligen Männern. So kommt die Gegenwart Gottes, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt. Und dann haben sie es gemacht. Und was war das für eine Aktion? Ich weiß nicht genau, weil ich mich nicht so ganz damit beschäftigt habe, aber sicherlich war es ein Fußweg von vielen Kilometern. Und das war so eine gewaltige Sache und sie haben so ihre Dankbarkeit ausgedrückt. Gott kommt wieder in unsere Mitte. Sie gingen 6 Schritte und opferten ein Tier. Weißt du, wie lange das dauert, bis eine Kuh tot ist? Und die geopfert ist. Und dann gingen sie 6 Schritte und schlachteten die nächste Kuh. Stell dir mal vor, die haben einen Weg nur von 10 Kilometern gehabt. Wie viel, eine ganze Kuhherde ist dabei draufgegangen. Und wie viel Blut da geflossen ist. Und wie lange das gedauert hat. Das war kein Spaziergang von einer halben Stunde. Aber da war dieses, nichts ist so kostbar wie die Gegenwart Gottes. Und Gott ist es wert, dass ihm geopfert wird in großzügiger Weise, ohne dass wir zählen. Oft zählen wir die Minuten. Was, ich soll schon wieder die Hände hochheben? Wir zählen und wir versuchen, so wenig wie möglich zu geben. Aber das Herz von David war ganz anders, ganz anders. Und wir brauchen dieses Herz wieder, wenn wir die Gegenwart Gottes haben wollen. Dass wir nicht zählen, wie viele Lieder, wie lange soll ich noch, dass wir begreifen, unsere Aufgabe ist, Priester zu sein. Und wir sind hier für Gott. Und wenn Gott sagt, komm zusammen und verbringt den ganzen Abend und wartet und betet und sucht mich und ehrt mich, dann tun wir das. Dann tun wir das. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich dann komme, das macht mir keinen Spaß. Das ist unsere Mentalität und das muss zu Ende gehen. Vorhin haben wir gesungen, zerbricht die Macht der Götzen. Der größte Götze, den wir haben in unserem Land, ist der Wohlfühlgötze. Ich will mich wohlfühlen in der Gemeinde. Es muss alles einfach sein, es muss alles easy sein. Wenn das mit Anstrengung und mit Mühe verbunden ist, dann kann das nicht von Gott sein. Schau mal, wie Paulus das Wort Mühe verwendet, wenn er von seinem Dienst spricht. Und wir haben eine Vorstellung, Gnade ist, das fällt uns alles in den Schoß. Und das ist nicht das Neue Testament. Wir sind Priester und wir bringen Lobopfer. Und da ist eine direkte Parallele zum Alten Testament, zur Priesterschaft. Sie waren Könige und Priester und wir sind es auch. Und als die Bundeslade zurückkam oder davor schon, hat David etwas Interessantes getan. Alle haben gedacht, ja, jetzt geht's wieder so wie früher. Die Bundeslade geht nach Silo und dann wird dort in der Weise wieder der Gottesdienst so aufgenommen, wie wir das immer gehabt haben seit Urzeiten. Und David sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Wir gehen mit der Bundeslade nicht nach Silo, wir gehen zum Berg Zion. Ja, wie Berg Zion, da war sie doch noch nie. Die muss doch in Silo sein und dann muss da geschlachtet werden und all diese Brandopfer und all diese Dinge müssen da sein. Nein, sagt er, aber halt die Luft an. Zion ist erst der erste Schritt der Veränderung. Es kommen noch ganz andere Dinge. Wir werden dort die Bundeslade hinstellen und dann werden wir direkt vor der Bundeslade stehen. Leute haben gesagt, oh, David, das geht doch nicht. Das darf doch nicht sein. hat gesagt, macht euch keine Sorge, Gott hat zu mir gesprochen. Es kommt eine neue Zeit. Es kommt eine neue Art, wie man Gott dient. Es kommt eine neue Art, wie man ihm begegnet. Und nicht der Hohepriester einmal im Jahr, sondern wir alle dürfen hinzutreten und haben den Genuss seiner Gegenwart. Und wir werden nicht nur hinzutreten, sondern wir werden Dinge tun, die wir nie getan haben. Wir werden einen fröhlichen Lärm machen. David, in Silo muss immer alles ganz still sein. Ja, Silo ist vorbei, eine neue Zeit. Und da machen wir Lärm vor Gott. Wie lärmt David? Weißt du nicht, Gott ist ein heiliger Gott? Ja, und wenn der heilige Gott gebietet, macht einen fröhlichen Lärm, dann bedeutet Ehrerbietung, einen fröhlichen Lärm zu machen. Ehrerbietung bedeutet, auf seine Wünsche einzugehen. Das ist Ehrerbietung. Und wenn der heilige Gott sagt, mach fröhlichen Lärm, dann machen wir fröhlichen Lärm. Und das ist Ehrerbietung. Und wir haben so viele Menschengebote und so viele menschliche Vorstellungen, wie man sich zu benehmen hat. Aber Gott selber hat ein Protokoll gegeben. Gott selber hat gesagt, wie man sich hineinbegibt in seine Gegenwart. Und man kommt dort mit Lobpreis, mit Klatschen, mit Tanzen. Man benutzt seinen Körper. Man singt dort. Man macht dort Lärm. Man haut dort auf die Pauke. Man jubelt dort. Man jauchzt dort. Das ist, was die Bibel gebietet, nicht vorschlägt. Für einige besonders Extrovertierte, natürlich nicht zu oft, aber doch einmal im Jahr sollen sie auch ihren Spaß haben. Nein, das sind Gebote, Gebote Gottes. Sieh mal das Ausrufungszeichen dahinter und kratz deine Grammatikkenntnisse zusammen und dann weißt du, wenn da ein Ausrufungszeichen steht, ist das kein Vorschlag, sondern ein Gebot. Klatscht in die Hände, jauchzt, jubelt, tanzt. Das ist, was da steht. Gott will es so haben. David hat es empfangen vom Heiligen Geist, hat gesagt, nichts Brandopfer, sondern was er haben will, ist ein gehorsames Herz. Was er haben will, ist ein zerbrochenes Herz. Was er haben will, ist Ehrfurcht. Was er haben will, ist Hingabe. Das will er haben. Danach sehnt er sich. Lobopfer, das will er haben. Es geht nicht darum, ob mir das gefällt, dass wir ein Lied 10-mal hintereinander singen. Es geht darum, ob der Heilige Geist uns so führt. Ich bin in Versammlung gewesen, da haben wir 1,5 Stunden Lobpreis gehabt und haben ein Lied gesungen. Und wenn der Heilige Geist uns führt und wir fließen im Heiligen Geist, da sagt keiner nach einer Stunde, können wir nicht mal ein anderes Lied singen? Weil der Heilige Geist macht das lebendig und jedes Mal, wenn du es neu singst, kommt eine neue Facette und eine neue Betonung und ein neuer Aspekt. Und es lebt, wenn der Geist Gottes drin ist, dann lebt es. Wenn es so ist wie immer, wenn jede Versammlung gleich ist, dann können wir eins wissen, der Geist Gottes war höchstens minimal beteiligt. Minimal. Versammlungen unter der Leitung des Heiligen Geistes drücken etwas von seiner Vielfalt, von seiner Kreativität aus. Wir haben immer Anbetungstage organisiert und dazu eingeladen. Und ich habe mir die Freiheit herausgenommen, um selber den Hut aufzuhaben. Ich habe gesagt, ihr dürft alle mitmachen, aber wir machen es nicht nach eurer Art. Wir machen es diesmal anders. Und wir schauen nicht auf die Uhr. Und wenn du nicht Spaß hast an der Sache und wenn du nicht kommen willst, dann bleibst du zu Hause. Aber wir werden Gott anbeten ohne Programm, stundenlang. Und wir haben das 4 Tage gemacht. Und jede Versammlung war anders. Manchmal kam die heilige, ehrfurchtgebietende Stille Gottes. Und es war überhaupt nichts. Es war eine gefüllte Stille. Und wir waren in der Gegenwart Gottes. Manchmal brach die Freude aus. Und wir haben uns gefreut in Gott und geschrien und gejubelt und gejaucht und gelacht von ganzem Herzen. Und dann kam die Offenbarung des Vaters. Und zerbrochene Herzen wurden geheilt und Menschen haben den Vater in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit erlebt. Und dann kam Buße und dann kam das Weinen für die Nation und wir haben geschrien und gefleht für unser Land. Jede Versammlung war anders und wir sind durch den Raum getanzt. Wir waren nicht viele, wir waren vielleicht 100 Leute, 120 Leute, aber es war Full House, es war High Life, es war so fantastisch, es war so wunderbar. Und der Heilige Geist hat uns so bewegt. Der Heilige Geist möchte Freiheit haben. Und das ist, was er David gesagt hat. All die Anordnung, schau das in den Psalmen nach. Immer wieder siehst du, David hat es vom Heiligen Geist empfangen. Das war nicht seine eigene Idee. Er hat es vom Heiligen Geist empfangen. Und deswegen hat es auch funktioniert. Und er hat gesagt, wir werden direkt vor der Bundeslade stehen und dort Instrumente gebrauchen. Wie Instrumente? Wir haben doch nie Instrumente gebraucht. Ja, aber jetzt ist eine neue Zeit und Gott hat gesagt, nehmt die Instrumente, haut auf die Pauke, lasst die Saiten klingen und so weiter und so weiter. Und David hatte die Freiheit, alle Instrumente, die zur damaligen Zeit in den Dämonengottesdiensten verwandt wurden, alle zu nehmen und jetzt für Gott. Weil die Offenbarung, die er hatte, ist die, die sich jetzt auch wieder breit macht. Der Teufel sitzt gar nicht in den Saiten der E-Gitarre. Der Teufel sitzt in den Herzen. Oder der Heilige Geist ist in den Herzen. Manche Leute glauben, das ist in den Gitarrensaiten oder im Trommelfell. Ja. Und sie haben dort eine neue Art von Gottesdienst unter der Führung des Heiligen Geistes erlebt. Und dabei ging es überhaupt nicht um sie, obwohl sie eine Menge Spaß dabei hatten. Es ging nicht um sie, sondern es ging um Gott und es ging um die Absichten Gottes. Sie fanden heraus, wenn sie die Herrschaft Gottes ausrufen, erklären, feststellen, proklamieren, dann manifestiert sich die Macht Gottes. Weil der Gott, dem sie dienen, ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Wir haben heute Morgen ein bisschen das Wort angeschaut über Autorität und dem Feind widerstehen. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Aber was passiert? Der Heilige Geist kommt und gibt uns Mumm. Hey, man kann herrschen, es ist möglich, den Teufel unter die Füße zu kriegen. Gott kommt und bestätigt das Wort. Hätten wir stattdessen hier geredet über den Vater, wäre eine völlig andere Salbung gekommen. Der Heilige Geist bestätigt das Wort und macht das, was geredet wird, unter seiner Führung real in den Herzen. Und wenn wir das glauben, dass die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes sich manifestiert durch unsere Worte. Die Stimme ist das Entscheidende, die Stimme. Musik ist gut, aber Musik muss die Stimme begleiten. Und in vielen Gemeinden, sie drehen immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und die Leute hören auf zu singen, weil sie vor lauter Instrumenten ihre eigene Stimme nicht hören können. So kommt nicht die Salbung. So kommt nicht die Gegenwart Gottes. Instrumente sind wichtig, aber Instrumente unterstützen. Hallo? Die Salbung, die Gegenwart, die spürbare Präsenz Gottes kommt durch die Stimme. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich durch die Stimme. Der neue Bund, den Gott verheißen hat, Jesaja 59, was ist es? Der Geist auf dir und das Wort auf deinen Lippen. Der Geist auf dir und das Wort auf deinen Lippen. Das zusammen in diesem Doppelpack macht Raum für die Gegenwart Gottes. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Darüber haben wir auch ein bisschen heute Morgen gehört. Und das ganze Problem ist jetzt, wie kommt er heraus? Wie fangen diese Ströme, von denen Jesus gesprochen hat, an zu fließen? Johannes 7, 37 und 38. Wen der dürstet, der komme herzu und trinke. Und wer an mich glaubt, von des, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glauben. Was sind die Ströme, die wir trinken, das Wasser des Lebens, der Heilige Geist. Und dieselben Ströme fließen von uns. Der Heilige Geist fließt von uns. Wenn du das verstehst, wirst du nicht mehr zur Decke gucken und erwarten, dass irgendwas von da oben kommt. Wenn du begreifst, der Geist ist seit 2000 Jahren ausgegossen und er wohnt in Menschen. Und wenn Menschen lernen, sich hinzugeben und sich führen zu lassen vom Heiligen Geist, dann öffnen sie die Schleusen und dann fangen Ströme aus ihrem Innern zu fließen. Und wenn meine Ströme fließen und deine Ströme fließen und alle Ströme zusammenfließen, dann setzen wir das Ding hier unter Wasser. Und das ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes. Es kommt durch die Stimme. Die Herrlichkeit Gottes offenbart sich durch die Stimme. Stimme. Die von der Gegenseite wissen das schon seit Jahrhunderten, bloß wir sind wieder mal hinterher. Sie benutzen die Prinzipien auf ihre Art und Weise, aber es sind die Prinzipien der unsichtbaren Welt, die Gott einmal in Gang gesetzt hat. Ich las ein Gebet von einer satanischen Rockbande, bevor sie auf die Bühne kommen und ihren Auftritt haben hinterm Vorhang. Sie fassen sich an die Hände und dann beten sie zu ihrem Meister. Und dann beten sie, Satan, move through our voices. Und dann fangen sie an und genauso klingt es. Geschrei direkt aus der Hölle. So böse, so gemein, so eklig, so schrecklich. Aber sie haben verstanden, die Salbung wird freigesetzt durch die Stimme. Und sie haben das geklaut aus dem Reich Gottes. Und wir alle haben das schon erlebt. Wir haben schon Gottesdienste erlebt. Irgendjemand steht auf, der immer aufsteht. Herr, wir danken dir in diese Morgenstunde. Und alle denken, oh nein, nicht schon wieder. Einige von euch wissen, wovon ich spreche. Weil es jeden Sonntag dasselbe ist und wir wissen das alles schon. Wir sagen, Herr, erbarm dich, mach ein Ende. Und irgendjemand anders steht auf und betet einfach, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und weil das aus dem Geist ist, weil die Person in dieser Erfahrung lebt, der Heilige Geist kommt aus ihrer Stimme heraus und legt sich über die ganze Gemeinde. Die Leute fangen an zu weinen und sagen, wirklich, Gott ist da und Gott ist so gut und Gott ist der, den ich brauche. Oh Gott, ich will mehr von dir. Das eine ist religiös und das andere ist mit Liebe und mit Hingabe. Die Herrlichkeit kommt durch die Stimme. Darum denk an das, was ich heute Morgen gesagt habe. Halte deinen Gewehrlauf sauber. Halte deinen Gewehrlauf sauber. Paulus sagt, was rein ist, was lieblich ist, was wohllautet, was aufbaut, das sollen wir sprechen. Kein Schweinkram. Und sie machten die Erfahrung, wenn sie die Herrschaft Gottes in der Gegenwart Gottes proklamieren, dann kommt Gott und starker Glaube erfüllt ihre Herzen und sie sehen die Macht und die Größe und die Überlegenheit und die Herrschaft Gottes. Und weil sie sehen, dann sind sie so begeistert. Es gibt Szenen von Lobpreis im Volk Gottes, da heißt es, da waren sie so erfüllt. Sie haben so gejauchzt, der Boden hat gedröhnt. Wann waren wir das letzte Mal in einer solchen Versammlung? Gott will sich manifestieren. Er will sich zeigen. Erst einmal unter uns. Aber wir können fortfahren und wir können lernen, mit dem Strom der Salbung zu gehen. Und dann kommt das aus dem Gebäude heraus und es legt sich auf die Stadt. Es legt sich auf die Menschen. Ich weiß nicht, ob du gehört hast von diesem mächtige Gebetsversammlung im Stadion in Argentinien. Sie haben gebetet dort, haben so besondere Tage gehabt, wo sie Gott gefeiert haben, Gott erhoben haben und gebetet haben für die Nation. Und die Kraft Gottes kam so mächtig herab. Da war ein Linienbus, der zu dicht am Stadion vorbeigefahren ist. Und die Leute sind aus den Sitzen, Ungläubige, aus den Sitzen im Linienbus einfach auf den Boden gefallen. Weil Gottes Gegenwart da war, so mächtig. Und der Mann Gottes, Anacondia, hat gebetet und hat den Namen Jesu erhoben über der Nation. Und auf dem Höhepunkt seines Gebetes gibt es ein Erdbeben auf dem Boulevard von Buenos Aires. Und es stand in der Zeitung, was für ein seltsamer Zufall, dass dieser Mann Gottes, der sowieso so bekannt ist durch Zeichen und Wunder, auf dem Höhepunkt seines Gebetes plötzlich kommt ein Erdbeben. Ob das Zufall ist, fragen sich weltliche Journalisten in der weltlichen Tageszeitung. Das sind Zeichen, die die Nation erschüttern. Und das ist, was Gott durch die Gemeinde tun will. Gott will aus der Gemeinde heraus sich manifestieren. Psalm 110, das Zepter seiner Macht streckst du aus von Zion. Das Zepter der Macht Gottes wird ausgestreckt. Und dann geschehen Dinge. Ich weiß von einem Mann Gottes, Maheshafter, er war in Afrika und hat eine Stadiongebetsversammlung gehabt und sie haben gewusst, dass irgendwo im, draußen in der Savanne sich die mächtigsten Zauberer von ganz Afrika treffen. Und dann hat er gesagt, komm, lass uns beten. Und sie haben gebetet und den Namen des Herrn erhoben über diese Zaubererversammlung, die weiß nicht, wie viel Kilometer weg war. Und einer von den Überlebenden berichtet dann, ein blauer Himmel und sie versammelten sich unter dem Baum und aus einem blauen Himmel kam ein Blitz. Das tun sie normalerweise nicht. Und schlug in diesen Baum ein und dieser Baum fing an zu brennen von oben nach unten. Und er brannte tagelang und es ist nur noch ein Stumpf übrig geblieben. Und das war dieser Baum, wo sie sich versammelt hatten. Und die Leute lagen auf dem Boden. Einige sind gestorben und andere haben das Licht Gottes gesehen und haben sich bekehrt. Die mächtigsten Zauber aus ganz Afrika treffen sich und der Mann Gottes zusammen mit tausenden von Leuten betet und Gott hört das Gebet und tschung, kommt ein Blitz aus einem blauen Himmel. Und das war in den Zeitungen. Das haben alle Zauberer in Afrika mitgekriegt. Ein Stärkerer ist gekommen. Und an vielen Orten in Afrika ist Zauberei auf dem Rückgang. Und die Macht Gottes breitet sich aus. Und die Menschen verlieren die Angst vor dem Zauberdoktor. Weil die Kraft Gottes immer mehr zunimmt. Wir lieben, das ist, was wir brauchen für unser Land. Alles andere können wir vergessen. Traktätchen in den Briefkasten schmeißen. Das können die Mormonen auch. Aber ein Blitz aus blauem Himmel, das können sie nicht. Das sind fälschungssichere Beweise der Macht Gottes. Ein Erdbeben, wenn irgendjemand zum Gebet leitet. Das ist, was wir brauchen. Das haben sie in der Apostelgeschichte gehabt. Sie haben gebetet, das ganze Gebäude bebte. Und sie wurden alle erfüllt mit großer Freude und Heiligem Geist. Halleluja. Und viele andere machtvolle Taten. Und diese Taten hatten einen Hintergrund. Diese Taten kamen aus Versammlungen, wo Gott gegenwärtig war, wo Gott sich manifestiert hat, wo Gott Raum gehabt hat, wo er mit heiligen Herzen angebetet wurde und wo sie ihm gedient haben und nicht für sich selber dort waren. Und das ist, was David gehabt hat. Und ich will euch das zeigen, wie durch die Gebete das Licht Gottes scheint. Wenn wir zusammengehen mit dem Heiligen Geist und wenn wir nicht irgendwas beten, der eine betet das und der andere für die Oma und der andere für den kranken Dackel, sondern wir fließen im Heiligen Geist und wir stimmen überein. Und wenn jemand anstimmt, ein Lied, wenn jemand ein Wort spricht oder ein Gebet betet und wir spüren, das ist im Geist, wir sind dahinter, wir sind verbunden und da ist keine Distanz in unseren Herzen. Ja, warum der schon wieder? Sondern wir sagen, das ist die Salbung, die ist jetzt auf diese Menschen. Und da gehen wir jetzt mit. Wir lernen zu fließen im Heiligen Geist und mitzugehen mit dem Geist. Und so kommen wir raus aus der Routine, so kommen wir raus aus den selbstgemachten Dingen. Und wir glauben an einen Gott, der mit uns zusammenarbeitet, oder beziehungsweise wir gehen mit ihm. Und er erfüllt das Wort seiner Knechte. Unter der Leitung des Geistes reden wir von der Herrschaft Gottes, von der Macht Gottes, von der Größe Gottes. Wir reden davon, dass er der Herr ist, dass er regiert, dass niemand neben ihm ist, niemand ihm gleich ist, dass er der absolut Höchste ist. Schau einmal in den Psalmen, nimm mal zum Beispiel dieses Wort, der Höchste. Und wie viele Male kommt das zum Ausdruck? Wie viele Male ehren sie Gott? Gottesdienst muss damit beginnen, dass wir durchbrechenden Lobpreis haben. Und durchbrechender Lobpreis hat nichts mit Lautstärke zu tun. Durchbrechender Lobpreis hat etwas damit zu tun, dass diejenigen von uns, die eine Durchbruchssalbung haben, dass sie zum Zuge kommen, dass sie drankommen mit Gebet, mit Musik, mit irgendetwas. Aber sie müssen drankommen. Menschen haben Durchbruchssalbung. Gott gibt in jede Gemeinde Durchbruchssalbung. Wenn die aufstehen und beten, alle anderen gehen mit. Und wenn andere mit ihrer Abtötungssalbung beten, dann winken alle ab und sagen, bitte, verschone uns. Und die Leitung ist dazu da, Bahn zu machen für den Heiligen Geist. Und nicht zu sagen, lasst uns jetzt in Liebe auch wieder dieses langweilige, tötende, Atmosphäre verscheuchende Gebet ertragen. Er meint es ja nur gut. Irgendwann müssen wir mal weiterkommen und irgendwann müssen wir dahin kommen. Wir machen Raum für die, die unter der Salbung des Geistes sind. Und die anderen dürfen gerne ihre langweiligen, abtötenden Gebete für sich zu Hause beten. Hallo? Ja, das dürfen wir doch nicht. Dürfen wir da Maulkörbe verteilen? Entweder wir gehen mit dem Heiligen Geist, dann bedeutet das, wir übernehmen Verantwortung als Leitung und wir beenden die Quellen, aus denen unreines Wasser fließt. Oder wir sind offen für alles, dann kommt ab und zu der Heilige Geist, vielleicht hoffentlich mal ein bisschen. Wir sind ja keine Demokratie, hier kann nicht jeder machen, was er will, sondern wir alle strecken uns danach aus. Wir wollen unter den Strom des Heiligen Geistes kommen. Wir wollen hier nicht unser Ding tun. Wir wollen hier nicht beten, um allen anderen zu zeigen, wie schön wir beten können, sondern wir wollen gehorsam sein und fließen im Heiligen Geist und Gott Raum machen. Und wenn wir das tun, dann kommt Gott. Und er hat immer wieder andere Wege und andere Kanäle und andere Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und das Prinzip ist ganz einfach. Er führt und wir folgen. Und wenn er anfängt zu führen, macht es für uns keinen Sinn. Und wenn wir trotzdem folgen, dann werden wir sehen, es funktioniert. Es ist wunderbar, es ist gewaltig. Lass mich ein Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war in einer kleinen Gemeinde, 50, 70 Leute waren im Gottesdienst und war Lobpreis. Und an dem Sonntag war ein besonderer Gastsprecher, ein powervoller Evangelist aus Afrika, den Gott mächtig gebraucht dort, mit Zeichen und Wundern. Und viele, viele Menschen werden dort erreicht durch seinen Dienst in Sudan und in Kenia und in anderen Ländern dort in dieser Region, wo er arbeitet. Und er war zu Gast und er sollte predigen. Und wir hatten diese Zeit des Lobpreises. Und in Zeit des Lobpreises kam ein Teenie-Mädchen. Und ich hatte die Leitung vom Gottesdienst zusammen mit einem anderen Bruder. Und sie kam und sagte, ich habe so einen Eindruck. Und ich habe den Eindruck, bevor der Gastsprecher sprechen soll, soll ich mit der goldenen Fahne über ihm wedeln. Und wenn sie das ein paar Jahre vorher zu mir gesagt hätte, ich hätte gesagt, Schwester, das ist ein niedlicher Gedanke. Weißt du, da ist Kinderdienst und die haben da bestimmt Langeweile. Geh doch mal darüber und wedel da mit der goldenen Fahne. Und das wird bestimmt viel Spaß machen und sei gesegnet, nimm es uns nicht übel. Aber es ist der Mann Gottes da und wir haben schon eine gewisse Seriosität. Und wie soll man dem das erklären? Er will predigen und du stehst da mit der Fahne und wedelst über ihm. Ich meine, bitte, es muss schon ein bisschen ordentlich zugehen. Also Gott ist ja doch deutsch irgendwo, nicht wahr? Und ja, so, ne? Aber wir haben schon ein bisschen gelernt und vor allen Dingen, wir kannten diese Schwester und wir wussten, die ist alles andere als ein Spinner. Und es gab Zeiten, wo die Salbung mächtig auf sie gekommen ist und wo sie getanzt hat und die ganze Atmosphäre hat sich verwandelt. Wenn sie getanzt hat in der Anbetung, ging sie nach vorne auf der Bühne und hat in der Anbetung getanzt und hat so die kindliche Geborgenheit und Ergebenheit eines Menschen beim Vater ausgedrückt. Und die Salbung kam über die ganze Versammlung. Also wir wussten, die ist kein Spinner. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen das ernst, wir tun das. Und dann kam der Mann Gottes und haben gesagt, also du wirst jetzt predigen, wir freuen uns, dass du da bist. Bevor du predigst, noch ein Special. Stell dich einfach hin, entspann dich und sag, Schwester, komm. Und sie nimmt die goldene Fahne und steht vor ihm und wedelt mit der goldenen Fahne. Und in dem Augenblick kommt der Heilige Geist in einer solchen machtvollen Weise, dass ich mich gar nicht mehr ich saß auf Stufen, da waren Stufen, so die Bühne ging so 3-4 Stufen hoch und ich flog nach hinten, weil so eine Kraft kam von diesem kleinen Wedeln. Und als sie wedelte, kam der Heilige Geist auf meine Frau, die saß ungefähr da vorne. Und meine Frau wankte nach vorne und fing an zu prophezeien über den Mann Gottes. Der lag schon auf dem Boden in der Zwischenzeit und sie prophezeite über seinen Dienst und über was Gott tun wird und wie Gott Wachstum geben wird. Und es war so powerful und Gott war so da und alle haben gewusst, wow, wir sind jetzt hier mittendrin im Strom des Heiligen Geistes. Und es dauerte eine ganze Weile, als dann die Prophetie fertig war und eigentlich der Mann predigen sollte, bis er sich wieder gesammelt hatte und Kräfte genug hatte zu stehen dann und dann seine Botschaft geben konnte. Und ein Jahr später hat er eine E-Mail geschickt und sagt, das Allermeiste von dem, was prophezeit wurde, fängt schon an, in seinem Dienst sich zu zeigen. Und er war am Anfang einer Rundreise. Halleluja. Und er sollte durch mehrere Wochen, durch verschiedene Gemeinden im ganzen Land reisen. Und er sagt, dieser Gottesdienst, der ziemlich am Anfang seiner Reise war, hat ihm solche Kraft gegeben. Und es hat ihn so ermutigt und er ist wirklich so gestärkt dann abgereist. Gott kann durch Kleines Großes tun. Das ist, warum David einen Stein hatte. Weil der Heilige Geist gesagt hat, nimm einen Stein, nicht eine Kanone. Ein Stein. Das Geheimnis war nicht das Stein, das Geheimnis war der Gehorsam. Weil es absolut schwachsinnig ist, mit einem Stein gegen einen Riesen zu gehen, wenn die ganze Armee sich nicht traut. Genauso schwachsinnig ist es, einen Hirten mit einem Stock zu nehmen und ihn zu beauftragen, die größte Militärmacht des Altertums Ägypten in die Knie zu bringen. Es macht keinen Sinn, einen Hirten aus der Wüste zu nehmen mit einem Stock und sagen, jetzt demütige Pharao. Ein Mann gegen den Rest der Welt mit einem Stock, ich bitte dich. Aber das ist Gott. Das ist Gott, er nimmt das Kleine, das Schwache, das Verachtete. Er nimmt dich, er nimmt mich. Er nimmt die Gemeinde, die völlig übersehen wird. Und sie wird eine Stimme bekommen, sie wird einen Stein bekommen, sie wird einen Stock bekommen. Und sie wird die Macht Gottes zeigen. Und viele Stolze werden auf die Knie gehen. Das ist Apostelgeschichte. Das ist, was sie hatten. Das Herz dieser ganzen Geistesbewegung, wo machtvolle Taten auf der Straße passierten, nicht nur in den Versammlungen, auf der Straße. Und wo Dinge passierten, die Stadtgespräch waren. Der Lahm, von Geburt Lahme wurde geheilt und die ganze Stadt hat es gehört. Und die Profis, deren Aufgabe und Ausbildung darin bestand, das übernatürliche Wirken Gottes zu leugnen. Sie mussten sagen, dass ein Wunder geschehen ist, ist kund allen zu Jerusalem und wir können es nicht leugnen. Das heißt, wir versuchen es, aber wir können jetzt hier nicht von Massenhypnose sprechen, das ist sinnlos. Wir können nicht sagen, ja, das ist eine komische Sekte, die ist schon immer bekannt für skurrile Dinge. Nein, wir können nichts tun. Wir würden gerne leugnen, aber wir können nicht. Unsere ganzen theologischen Künste reichen nicht aus, um dem Wirken Gottes zu widersprechen. Das ist, was wir brauchen. Ein paar theologische Großmäuler in diesem Land müssen gestoppt werden. Und die Ehrfurcht vor Gott muss wiederkommen. Und Gott muss Dinge tun, die du in den Tagesthemen wiederfindest. Das ist die einzige Hoffnung für unser Land. Dass Dinge passieren, die unser stolzes Land bis in die Knochen erschüttern. Das ist die einzige Chance. Und das ist der Plan Gottes. Und es kommt durch Menschen, die über Jahre und Jahre und Jahre gelernt haben, vom Heiligen Geist sich bewegen zu lassen. Die sich selbst abgestorben sind. Die so viel geschmeckt haben von der Herrlichkeit, von der Schönheit und der Süßigkeit des Himmels, dass sie nur eins beten, Herr, nimm das nie wieder weg aus meinem Leben. Was immer du tun musst, was immer es kostet, was immer es braucht, aber bitte lass das, was ich hier erlebe, nie wieder verschwinden aus meinem Leben. Und Gott sagt, danke für dieses Gebet. Und wir wissen nicht, was wir gebetet haben. Aber ein paar Jahre später, wenn der Zerbruch kommt, dann wissen wir, was wir gebetet haben. Gott muss uns zerbrechen, aber anders, als wir es gedacht haben. Und nicht wir zerbrechen uns, sondern Gott muss uns von uns selbst entleeren. Das ist, was er mit Mose getan hat. Das ist, was er mit David getan hat. Das ist, was er mit Josef getan hat. Das ist, was er mit Paulus getan hat. Und dann kommt die Kraft Gottes. So, Gott will uns einen Vorgeschmack geben. Gott will uns zeigen, wie herrlich und wie mächtig und wie gewaltig er ist. Ich versuche zu meinem Konzept wieder zurückzukommen. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann bringt es den Feind zum Schweigen. Psalm 8, Lobpreis ist dazu da, um den Feind, den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Weil der Feind redet. Wir haben schon vorhin die Schriftstelle gesehen in Offenbarung 11. Der Feind ist der Verkläger der Brüder und er verklagt sie Tag und Nacht. Was bedeutet das? Warum ist Verdammnis so eklig? Weil man immer irgendwie den Zweifel hat, vielleicht ist es ja Gott, der mir was sagen will. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht habe ich irgendwie verpasst. Wenn du weißt, dass Verdammnis nicht Gott ist, dass es der Teufel ist, ist die Sache schon erledigt eigentlich. Da hast du schon 80% der Geschichte hinter dir. Verstehst du, was ich meine? Der Teufel verdreht das Bild Gottes und er sagt, Gott hat dich verworfen, du hast versagt, du hast falsch gemacht, du hast viele Male versprochen, es richtig zu machen und du hast es wieder falsch gemacht, jetzt ist fertig und Gott ist gegen dich und Gott macht nichts mehr mit dir, du kannst es vergessen, alle deine Gebete kannst du in die Tonne kloppen und jetzt ist vorbei und fertig, aus. Das ist Verdammnis. Und weil wir denken, ja vielleicht, was habe ich denn gemacht? Und dann kommen unsere Vielleicht-Bußen. Ach, vielleicht war es ja dies und Herr, ich bekenne dir meine Schuld, aber keine Erleichterung. Wir suchen weiter, finden wieder was Neues und wir machen so Probebußen, ja, um zu hoffen, irgendwie hebt sich der Druck. Weiß hier jemand, wovon ich spreche? Oder gibt's das nicht in Iserlohn und Umgebung? Doch, da hinten kennt jemand. Gut, Bruder, also vielleicht kommst du mehr nach vorne, dann ist das mehr ermutigend für mich so. Es wäre mehr so, wir beide uns mehr so austauschen. Der Teufel verdreht das Bild Gottes. Und er sagt, Gott ist hart, Gott ist gegen dich. Gott verlangt Dinge, die du gar nicht tun kannst. Gott ist ungerecht, Gott ist böse. Gott hat sich abgewandt. Das ist das Schwierige an Anklage und an Verdammnis. Und im Psalm 8 sehen wir, dass man diese ganze Gerede stoppen kann.